Boygroup der Hardcore-Katholiken.
Ein Podcast mit Bent-Erik Scholz
und Serdar Somuncu. Herzlich willkommen. Ich bin heute mit einem Gast hier in einer wunderschönen Location, wie man sagt, vor einer Kulisse in Berlin mit einer Frau, die ich sehr schätze und mit der ich schon mal gesprochen habe, aber nicht vor einer Kamera. Und deswegen holen wir das heute nach. Bei mir ist heute Sarah Wagenknecht zu Gast. Hallo Sarah.
Hallo.
Wir duzen uns
gerne.
Ganz salopp. Wir können aber auch wieder ein Sie.
Nein, das fände ich jetzt auch ein bisschen künstlich.
Sarah, es ist sehr schön, dass du da bist, weil ich finde, es gibt niemanden oder wenige, mit denen man im Augenblick über die Themen sprechen kann, die uns alle beschäftigen, die eine so klare Meinung haben wie du und wie ich finde, sogar eine ja fast unbeugsame klare Meinung haben wie du. Gleichzeitig muss man aber aufpassen, oder ich will aufpassen, dass ich nicht zu sehr in Schleim gerate heute. Denn ich weiß, dass wir natürlich in vielen Fragen einer Meinung sind, aber wir werden herausfinden, ob es ein paar Dinge gibt, in denen wir vielleicht nicht einer Meinung sind. Klar. Also erstmal schön, dass wir diese Gelegenheit haben. Du kommst gerade woher?
Aus dem Bundestag.
Aus dem Bundestag. Mhm. Du bist noch Abgeordnete der Linkspartei.
Genau.
Wie ist dein Stand in der Partei? Mögen die dich?
Also es gibt schon einige immer noch, die mich mögen, auch wenn man das öffentlich vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Also ich glaube schon, dass es bei den Mitgliedern, aber auch in der Bundestagsfraktion, habe ich natürlich auch Leute, die genauso die Dinge sehen wie ich und die mich auch unterstützen. Aber es gibt natürlich auch einen sehr, sehr starken Flügel, der also nichts mehr herbeifiebert als den Tag, wo ich endlich gehe. Also,
kann man die namentlich benennen?
Ach, das ist dann vielleicht immer auch so ein bisschen...
Soll
aber
ich
es ist ja, sag mal, einige sagen es ja auch ganz offen. Ja. Also klar, das ist dann mehr im Parteivorstand als in der Fraktion, aber ja, ein paar Namen sind, glaube ich, auch bekannt.
Ja. Ich habe eben gesagt, wir sind in vielen Dingen einer Meinung. Vor allem, glaube ich, wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, wir leben in einer Zeit, in der es schwer ist, sich zu behaupten gegenüber dem, was die meisten sagen sollen. Ist das schon eine vage Behauptung, die ich gerade mache, oder empfindest du das auch so? Gibt es so einen Common Sense, an den man sich halten muss?
Es gibt einen ganz massiven Mainstream, der eine bestimmte Position propagiert. Also ich nehme auch bewusst wirklich diesen Begriff, weil ich finde, das hat schon Züge von Propaganda, was wir erleben. Und die Medien erfüllen ihre Aufgabe nicht, weil das ja eigentlich ihr Job wäre, unterschiedliche Sichten darzustellen. Und ehrlich gesagt, ich finde das wirklich erschreckend. Also selbst in den tiefsten 70ern oder so, ich will das alles nicht verherrlichen. Ich meine, ich habe die Zeit ja auch nur vom rückwärts quasi wahrgenommen. Ich habe die ja nicht erlebt, also nicht bewusst erlebt. Aber selbst da war es ja so, natürlich gab es die richtigen kalten Krieger. Und für die war also jeder Friedensaktivist ein Underdog oder ein U-Boot Moskaus. Das gab es alles schon. Aber es gab dann immer Medien, die dagegen gehalten haben. Also wenn die einen die Friedensbewegung diffamiert haben als fünfte Kolonne Moskaus, dann gab es eben auch sehr stark Medien, sehr starke Publikationen, die gesagt haben, was soll denn das, was sind das hier für Typen, die uns sowas erzählen und die dagegen gehalten haben, die gesagt haben, natürlich ist Abrüstung wichtig, natürlich ist die Raketenaufstellung falsch. Und heute ist es irgendwie alles in eine Richtung. Mhm. Also wenn man sich nicht im Internet informiert oder eben die sogenannten alternativen Medien wahrnimmt, wenn man wirklich nur öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt, FAZ liest, Zeit liest, Spiegel liest, da ist relativ wenig an anderen Meinungen. Also ab und an kommt mal was durch, aber sehr, sehr wenig.
Du bist schon direkt im Thema, ich merke das, aber ich würde gerne noch ein bisschen zurückgehen.
Nee, es war aber auch schon bei Corona so. Also es ist nicht nur beim Ukraine-Krieg so. Also wir haben generell so einen Trend zur Konformität, auch zu einem starken Konformitätsdruck. Also dass Menschen auch zumindest, wenn sie vielleicht im öffentlichen Dienst arbeiten, Universitäten, Schulen, glaube ich schon auch empfinden einen unglaublichen Druck, sich einer bestimmten Meinung anzupassen oder zumindest, wenn sie davon abweichen, ihre nicht mehr zu sagen.
Oder dazu zu stehen. Lass uns aber ein bisschen zurückgehen. Du kommst aus der DDR, du hast die DDR bis zu deinem wievielten Lebensjahr erlebt?
20,
das heißt, du bist Diktatur erfahren. Würdest du das so sagen?
Ja, also ich habe ja in der DDR auch Schwierigkeiten gehabt. Also ich durfte damals nicht studieren, weil ich als nicht kollektivfähig galt. Ich habe 14 Tage vormilitärische Ausbildung durchlitten. Also wirklich, das war für mich die Hölle. Also war für jeden, ne? Das war also auch für Mädchen generell vorgesehen. Und ja, also ich will jetzt nicht alles, ich meine, ich hatte eine schöne Kindheit.
Ich wollte sagen, du bist ja auch jemand, der dafür bekannt ist, dass du ja, du warst gerne DDR-Bürgerin und du hast mit der Wiedervereinigung schon auch deine Schwierigkeiten gehabt.
Na, ich war nicht so gerne Bürgerin des Landes, so wie es sich darstellte, aber ich hatte immer die Hoffnung, dass die DDR sich reformiert.
Also hast du daran geglaubt, dass es möglich war?
Ja, im Herbst 89 schon. Also ich meine, wir hatten in Berlin diese riesige Demonstration am 4. November. Das war ja nicht, da war nicht der Ruf, wir wollen unbedingt den Anschluss an die Bundesrepublik, sondern der Ruf damals war, wir wollen Reformen, wir wollen ein anderes Land, wir wollen natürlich Demokratie, Freiheit, aber wir wollen nicht sozusagen, dass die ganzen Großunternehmen aus der Bundesrepublik sich jetzt sozusagen den Markt der DDR aneignen und wir sozusagen ein Anhängsel werden. Also man wollte ein eigenständiges ständigen Weg damals.
Wie empfindest du das heute? Also wenn du rückblickend betrachtest, was da passiert ist. Es kam der 10-Punkte-Plan. Mhm. Dein Mann war damals, glaube ich, sogar Kanzlerkandidat. Mhm. Kurz bevor die Wiedervereinigung kam, ist dann Opfer des Attentats geworden. Dann ging alles ruckzuck. Es gab eine riesige Euphorie. Helmut Kohl war der Star der Einheit. Kam dann eine Ernüchterung auch bei dir? Vielleicht weiß gar nicht, ob du eine Euphorie hattest. Man sah ja allenthalben, dass die Menschen sehr euphorisch zu sein schienen. Aber das ging ja relativ schnell vorbei, als die nackte Realität wieder kam.
Mit Arbeitslosigkeit und allem, was man natürlich nicht kannte im Osten. Ich meine, im Nachhinein, also ich bin in gewisser Hinsicht Profiteur der Wende. Also ich durfte dann endlich mein Studium anfangen, 1990. Also das war für mich natürlich schon eine Befreiung, weil ich war ja, also nur um das mal zu schildern, ich war quasi zu Hause. Also ich hatte ja, man hatte mir so eine Sekretärinstelle vermittelt. Das habe ich nicht länger, da habe ich einen Monat gemacht und dann habe ich da gekündigt. Dann war ich zu Hause, habe da sehr viel gelesen. Ich wollte Philosophie studieren und ich habe dann einfach gesagt, okay, also wenn ich nicht an der Uni studieren kann, studiere ich zu Hause. Das heißt, ich habe dann Hegel, Kant, ganz viele Sachen gelesen. Das war unheimlich spannend, aber es war sozial eine ganz prekäre Situation. Weil ich habe von Nachhilfeunterricht gelebt, also ich habe eben Schülern Matheunterricht gegeben, auch Russischunterricht, habe davon eben ein bisschen Einkommen gehabt, aber ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und ich meine, natürlich ist die Vorstellung, also wenn man vielleicht nie an eine Uni kommt, vielleicht nie einen normalen Lebenslauf beginnen kann mit Beruf und anderem, das ist ja doch eine sehr, also es war schon eine Situation von Angst für mich persönlich, auch sozial.
Bist du?
Und dann war das eben so, endlich Studium, endlich geht das in normale Bahnen. Also das war für mich auch etwas, was mich gefreut hat. Aber ich habe schon diese Art der Wiedervereinigung kritisch gesehen.
Bist du Bundesbürgerin heute?
Ja. Also ich meine, ich will die DDR nicht wieder haben, um Gottes Willen.
Oder bist du vielleicht zu Teilen noch in der DDR in deiner Erinnerung? Oder weckt es Erinnerungen in dir manchmal? Ich sag das jetzt nicht, ich meine damit nicht Sehnsucht. Wir sind uns, glaube ich, einig darüber, dass das System, was es am Ende war, nicht das Richtige sein konnte. Aber das Prinzip DDR, das System, welches es sein wollte, war das nicht eigentlich eine gute Idee, die schnell verworfen wurde?
Naja, die Frage ist, was wollte es sein? Also dass man eine Gesellschaft hat, wo sich nicht alles ums Geld dreht und wo auch zum Beispiel die Wirtschaft nicht danach ausgerichtet wird, nur wo kann man die höchsten Renditen machen, wo kann man den meisten Profit machen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, das war ja mal die Idee. Das ist eine Gesellschaft, wie ich sie immer noch anstrebe. Aber in der DDR war das natürlich sehr, eigentlich von Anfang an, natürlich mit einem ganz repressiven Staat verbunden, mit der Unterdrückung von Meinungsfreiheit, auch von individueller Freiheit. Also etwas, was ich erst in der Corona-Zeit eigentlich ähnlich wieder erlebt habe, wo man plötzlich einem Zwang unterworfen wurde, der ja bis ins ganz persönliche Leben geht. Also man musste sich dann impfen lassen oder zumindest war man mit erheblichen Problemen konfrontiert, wenn man es nicht gemacht hat. Und das ist eine Übergriffigkeit, auch ein Autoritarismus, den habe ich in der DDR erlebt und dachte danach, und war sehr froh, also dass das vorbei war. Und jetzt haben wir bestimmte Züge davon wieder.
Wie sehr fremdelst du damit, wenn du heute das erlebst? Also oder wie lange hast du damit gefremdelt? Bist du dich selbst, ja, bist du assimiliert oder integriert, um das mit Erdogans Worten zu fragen?
Oh Gott. Also ich meine, ich habe ja jetzt den größeren Teil meines Lebens in der Bundesrepublik verbracht und ich lebe.
Gab es eine Zeit, in der du gefremdelt hast? Also wo du gedacht
ganz
hast,
am
wow.
Anfang, ganz am Anfang war ich ja auch trotzig. Also ich bin, glaube ich, schon jemand, der auch dazu neigt, sich dann von Mehrheitsstimmungen abzugrenzen oder zumindest auch von Opportunismus abzugrenzen. Also was mich damals unheimlich genervt hat, direkt nach der Wende, waren diejenigen, die ich ja noch vor der Wende kennengelernt habe. Auch an der Uni zum Beispiel hatte ich mich ja beworben. Ich wollte ja ein Studium. Da war so ein Fakultätsdirektor, der mir dann vor der Wende erklärt hat, also so ungefähr, ich sei ja nicht so richtig linientreu und ich müsse erstmal wirklich lernen, so wie der Sozialismus geht und so. Und derselbe Typ war dann, also direkt nach der Wende, ein 180-prozentiger Anhänger von Helmut Kohl.
Ein Wendehals.
So nannte man das damals. Mhm. Und das hat mich damals so genervt, diese Typen, dass ich ja wirklich unmittelbar nach der Wende habe ich ja angefangen, irgendwie die DDR zu verteidigen. Also da gibt's ja von mir Interviews, die auch dann immer mal wieder im Netz laufen. Da habe ich dann Dinge gesagt, die eigentlich in dem Sinne dumm waren, weil sie eigentlich nicht meiner Überzeugung entsprachen, aber ich hatte irgendwie so eine Wut auf diejenigen, die jetzt dann nur noch schlecht über die DDR geredet haben, dass ich dann irgendwie gedacht habe, so, also die ist jetzt tot, über Tote sagt man nichts Schlechtes, also habe ich jetzt immer gesagt, die DDR war doch eigentlich ganz gut und so. Das war natürlich auch ein Quatsch, das hatte ja auch mit meiner Lebensrealität
nichts zu tun. Na gut, es war deine Heimat, ne? Du kamst aus der DDR und das, woher man kommt, das nimmt man ja auch erstmal in Schutz, auch wenn man kritisch sein kann, oder?
Ja, also zumindest gegen diejenigen, die alles über Bord warfen. Mhm. Also alle, die wirklich so taten, als sei da nun gar nichts. Also vielleicht gerade mal das Ampelmännchen. Und das stimmte ja auch nicht. Ich meine, das war eine Lebensrealität. Ja, also ich gehörte nicht zu denen, die diese ganz typischen DDR-Sozialisierungen mitgemacht haben. Also ich war ja nicht im Kindergarten, schon gar nicht in der Krippe. Ich habe kaum was bei Pionier oder FDJ gemacht, weil mich das einfach, also weil ich ja so gestrickt bin, dass ich sehr einzelgängerisch eigentlich, vor allem damals war. Deswegen habe ich diese Sachen gar nicht erlebt. Also für viele war das wirklich prägend. Ne? Also ich meine, ich will das gar nicht nur schlecht machen. Das war ja auch irgendwie, ja, so wie bei Pfadfindern, also wo man sich irgendwo dann trifft und dann macht man ein Lagerfeuer. Und für viele waren das ganz tolle Erlebnisse. Für mich nicht, weil ich da nicht so dabei war. Aber es war trotzdem etwas, klar, da kam ich halt her.
Bist du vorsichtig, wenn du heute sprichst? Also ich merke so, du sprichst darüber, es wirkt auf mich sehr kontrolliert, fast schon vorsichtig. Würdest du dich trauen zu sagen, ich fand's geil, war eine gute Zeit, schade, dass es vorbei ist, aber nicht alles war gut?
Nee, es war für mich nicht so eine schöne Zeit.
Du denkst also, das einfach nicht, deswegen würdest du es nicht sagen. Würdest du also es sagen, wenn du es denken würdest?
Ja, also ich würde sagen, wenn ich es denken würde, weil ich die meisten Dinge, die ich denke, sage. Also klar, kann sein, dass ich, irgendwann lernt man das in der Politik, dass man darauf achtet, dass man nicht Dinge sagt, die zu angreifbar sind. Aber an sich bin ich immer gut damit gefahren, dass wir sagen, was ich denke.
Ich frage das natürlich, weil ich einen Bogen zur Jetztzeit spannen will. Du bist eine Reizfigur für viele, weil du eben aus diesem Kontext kommst und viele oder manche dir unterstellen, du wärst eine Marionette. Zum Beispiel Putins Marionette, die fünfte Kolonne oder was man dir alles unterstellt, auch in den Medien. Du wärst bezahlt aus Moskau und du würdest hier Propaganda machen für Moskau. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, auf der einen Seite eine Vergangenheit zu haben, in der man aus Erfahrung weiß, wie schwierig es sein kann, seine Meinung zu sagen und diese Meinung auch zu behaupten gegen viele Widerstände und Sanktionen. Und wie verheißungsvoll es vielleicht gewesen sein mag, aus dieser Vergangenheit in eine Gegenwart zu kommen, die, ich sag jetzt mal, scheinbar demokratisch ist. Aber wie frustrierend es auch gleichzeitig ist zu merken, dass dieselben Prinzipien, die irgendwann mal funktioniert haben, unsichtbar jetzt doch wieder zu funktionieren scheinen. Ist das ein Bogen, den man schlagen kann? Ist das zu sehr, wir leben doch in einer unsichtbaren Diktatur? Oder würdest du sagen, es gibt Elemente, die du wiedererkennst?
Also Diktatur würde ich deshalb nicht sagen, weil man kommt nicht ins Gefängnis. Also noch ist das zum Glück wirklich in Deutschland ja nicht.
Man wird sanktioniert, als Künstler gecancelt, als Politikerin.
Ja, also sozial.
Angefeindet.
Sozial wird man unterdrückt. Das ist noch was anderes als Gefängnis, aber es ist eine Form der Repression. Und die haben wir zunehmend und in wirklich beängstigender Weise. Und ich meine, da bin ich noch als Politiker relativ unabhängig, weil ich kann. Also ich meine, ich werde ja nicht entlassen. Also ich meine, im schlimmsten Fall bin ich nicht wieder im Bundestag, aber ich muss nicht Angst haben um meinen Job. Also wie jemand, der eben zum Beispiel als Lehrer oder als, ich weiß nicht, irgendwo im öffentlichen Dienst arbeitet.
Man
oder
kann,
auch als Journalist.
Man kann Kampagnen anzetteln, man kann in deiner Vergangenheit kramen und herausfinden,
das findet
dass du irgendwo
so
mal ja eine Plagiatsarbeit abgegeben hast. Oder
ich wette, die haben alle meine Sachen geprüft. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Also ich glaube, wenn ich Leichen im Keller hätte, die wären schon irgendwo gefunden worden. Nein, aber es ist trotzdem, ich meine, in einem Punkt hast du ja recht, Es ist ein Niveau, was jetzt an Debatte stattfindet, wo man sich schwer wehren kann. Also ich habe ja jetzt diese Story da, die von der Washington Post kam. Also Putin hatte einen finsteren Plan, Wagenknecht soll mit der AfD fusionieren. Nun hat die Washington Post korrekterweise immerhin noch geschrieben, dass es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass ich jemals kontaktiert wurde oder irgendwie in Kontakt mit dem Kreml stehe. Aber in den deutschen Medien wurde diese Story so verpackt, dass es eigentlich fast schon so aussieht, dass es da eine Absprache mit mir gab oder ein gemeinsames Projekt. Und das läuft ja nach dem Motto, wer viel Dreck schmeißt, der erreicht zumindest, dass irgendwas hängen bleibt. Und sich dagegen zu wehren, ist unheimlich schwer. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht bringt's alles nichts. Die machen mich sowieso fertig. Aber andererseits sage ich, nee, ich will denen nicht diesen Sieg lassen.
Also. Ich verstehe, was du meinst. Ich kenne den Gedanken, an dem man immer so entlang laviert. Entweder zu sagen, es ist mir echt zu müßig. Ich habe es jetzt 1000-mal gesagt, es wird langsam redundant. Und man spart sich lieber die Kraft. Oder dass man sagt, nee, jetzt erst recht. Aber glaubst du, es gibt auch eine Möglichkeit heutzutage, in einer Zeit, in der ja die Wahrheit sehr relativ ist. Also man kann ja sehr viel subjektive Wahrheit zu einer objektiven Wahrheit ummünzen, indem man es einfach so oft vervielfältigt wie möglich und irgendwann alles nachplappern. Glaubst du, es gibt überhaupt noch eine Möglichkeit, Dinge durch Fakten zu widerlegen? Also wenn ich dich jetzt offen fragen würde, hast du was mit Putin zu tun?
Ja, dann sage ich nein und das ist die Wahrheit. Aber
kannst du das in irgendeiner Form glaubwürdig nachweisen? Also oder gibt es Beweise dafür, dass du vielleicht sogar eine Marionette bist?
Nee, die gibt's nicht. Also die hätten sie ja präsentiert, wenn es die gäbe. Und die kann es auch nicht geben, weil ich ja da keine Kontakte habe. Aber es ist tatsächlich eben, das ist Orwell. Wenn die Lüge oft wiederholt wird, wird sie zur Wahrheit. Oder zumindest bleibt ein kleines bisschen Wahrheit dabei. Ich meine, ich glaube schon, und das ist eigentlich das, was mich motiviert, dass doch viele Menschen die Fähigkeit zum Denken haben und dass sie auch irgendwie durchschauen. Also wenn jemand eine bestimmte Position hat, und ich meine, natürlich kritisiere ich die deutsche Außenpolitik, ich halte das für verheerend, dass wir in diesen Krieg immer mehr Waffen liefern, so, dann wissen die Leute doch, naja klar, die hat eine Position, die ist jetzt unbeliebt bei den Herrschenden, ist ja logisch. Und wenn die dann solche Geschichten über sie erzählen, hat das ja vielleicht damit zu tun, dass man sie diskreditieren will. Und ich glaube einfach dran, dass viele Leute das durchschauen. Also anders.
Ich glaube es nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube eher, dass viel zu viele Leute es nicht durchschauen.
Ja, natürlich hat es auch Wirkung, klar. Also ich sehe das ja. Ich meine, das kann man ja ablesen an Umfragewerten, an vielem, an meinen Mails. Ich meine, ich kriege ja auch, seit der Krieg tobt, kriege ich immer noch mehr nette Mails als böse Mails. Aber die bösen Mails, die ich kriege, die haben es in sich. Also sowas habe ich vorher nicht gekriegt.
Wir waren eben bei deiner Vergangenheit, sind jetzt so ein bisschen mehr in der Gegenwart. Lass uns mal in die ideologischen Lager der Gegenwart gehen. Ist links noch links und rechts noch rechts? Und was ist diese ominöse Querfront? Also ist das nicht schon längst erledigt, dieses Denken in Richtungen? Und müssen wir eigentlich als Reaktion auf diese Entwicklung nicht auch flexibler sein? Also dürfen wir zum Beispiel ganz provokant gefragt nicht auch Argumente der Rechten übernehmen, um sie ihnen nicht zu überlassen?
Ja, die Frage ist, was ist ein Argument der Rechten? Also wenn die AfD geschickt eine Marktlücke in der Politik wittert, und zwar genau die, dass man für Diplomatie wirbt, ist das deswegen eine rechte Position, gegen Waffenlieferung zu sein und für Demokratie? Nur weil die AfD das gerade vertritt. Also das ist ja das Problem.
Aber ist das dann ein Dogma zu sagen, wenn die AfD etwas vertritt, dürfen wir das nicht vertreten?
Ich halte das für grundfalsch. Also damit gibt man der AfD die Macht im Grunde über unsere Position. Also wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, sagen wir alle, der ist grün. Und am Ende wird die AfD dadurch natürlich immer nur stärker, weil die Leute sagen, gucken aus dem Fenster und sehen im blauen Himmel und sagen, naja, die einzigen, die das noch aussprechen, das sind die AfD.
Tut man der AfD damit aber nicht einen Gefallen, weil sie sich vielleicht sogar damit schmückt und sagt, guck mal, selbst die Wagenknecht sagt das Gleiche wie wir?
Ich finde, dass man sich darum nicht kümmern muss. Und ich sehe ja, ich meine, wie ist die AfD aufgestiegen? Die AfD hat Dinge angesprochen, natürlich gefärbt in ihre Richtung, aber wo viele Leute gesagt haben, okay, da ist ein echtes Problem. Also das war ja damals in der Flüchtlingsfrage. Also natürlich ist es ein Problem, wenn ein überforderter Staat, wenn sehr viele Flüchtlinge kommen, die Infrastruktur ist überfordert, es wird einfach nichts Ausreichendes bereitgestellt, um das Problem zu bewältigen.
War das so oder war das eine Behauptung der AfD? War die Infrastruktur überfordert?
Ja, also
mit einer Million, schätzungsweise einer Million Flüchtlinge?
Überfordert. Also ich meine, es ist doch ein Problem. Natürlich ist es ein Problem, wenn die Schulen, wenn die Lehrer fehlen, wenn es an Kindergartenplätzen fehlt, wenn Wohnungen fehlen.
Warum ist das Problem aber jetzt nicht mehr da? Also in der Ukraine-Krise.
Spricht nur keiner drüber.
Naja, es gibt ja eine Klassifizierung von Flüchtlingen. Es gibt ja die Ukraine-Flüchtlinge, die es relativ einfach haben, hier hinzukommen und dann auch Förderungen erhalten.
Genau, aber die Leute empfinden das bei den Ukraine-Flüchtlingen doch genauso als Problem. Also auch da ist die Infrastruktur.
Wer sind die Leute?
Die normalen Bürger. Also ich kriege Mails von Leuten, die mir sagen, ja,
was sind normale Bürger? Entschuldige, du musst mir erklären, wen du meinst.
Naja, eine Mutter zum Beispiel, die sich um einen Kita-Platz für ihr Kind bemüht. Und die dann, das mag ja sogar ungerecht sein, aber mir sagt, okay, jetzt haben jetzt ukrainische Kinder, haben diese Kita-Plätze bekommen, ich kriege keinen, ich kann keinen Job annehmen, bleibe in Hartz IV, weil ich mein Kind nicht in die Kita bringe. Schreiben mir Leute.
Okay, aber sind wir jetzt nicht, ich spiele
also
ein bisschen
ob das den, jetzt stimmt oder nicht,
ich spiele ein bisschen den Advocatus Diaboli.
Aber es ist ein Problem.
Ja, ja, aber lass uns da bleiben. Also wir wollen ja die Frage besprechen, wie nah geraten wir an die Argumentationslinie der AfD, wenn wir unsere Position beibehalten, ohne Rücksicht darauf, dass wir verdächtig sind. Und jetzt sind wir ja relativ nah dran. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, könnte auch Alice Weidel sagen. Wo ist die Demarkationslinie?
Die würde es anders färben.
Aber wo ist die Demarkationslinie? Wo sagst du, da ist eine klare Trennung zwischen meinem Ethos, meinem Anspruch und dem, was die AfD vertritt? Nee, kann man dann noch von dieser Links-Rechts-Spaltung sprechen oder braucht es nicht eine Kraft, vielleicht sogar dazwischen? Wir reden über eine Parteigründung, das ist ja so im Hintergrund schwingt das immer ein bisschen mit. Ist das die Idee, die du für eine Partei hättest?
Na, also ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, was ich unter links und was ich unter rechts verstehe. Mhm. Also links heißt für mich, sich für die sogenannten Kleinleute, also für die Leute, die es schwer haben, die kämpfen müssen, die schlechte Löhne haben, für diese Menschen einzusetzen.
Die Gesellschaft nicht zu spalten und nicht gegeneinander auszuspielen.
Genau, aber auch etwas dafür zu tun, dass es diesen Menschen besser geht.
Und Gerechtigkeit.
Genau, soziale Gerechtigkeit und Frieden. Also ich meine, eine klassisch linke Position war immer gegen Aufrüstung, gegen Waffenlieferungen, für Diplomatie werben. Also das ist ja der Klassiker. Also so. Und rechts war eigentlich immer außenpolitisch eigentlich im Kalten Krieg. Rechts war immer Politik der Abschreckung, Politik der Aufrüstung. Also das, was heute quasi grüne Politik ist, das war eigentlich immer rechts, als man noch wusste, was rechts und links war. Und in der sozialen Frage auch, was war da rechts? Ja, rechts war Ellenbogen, Marktradikalismus, Neoliberalismus, der Markt richtet alles, wir privatisieren, wir schleifen den Sozialstaat, das war rechts. Also, so, das heißt, das ist eigentlich eine klare, für mich eine klare Sache. Nur in der öffentlichen Debatte verstehen, glaube ich, viele Menschen nicht mehr, was rechts und links ist. Weil sie vermeintliche Linke erleben, die eigentlich eine rechte Politik machen. Ja. Und anderen, die nach meiner Meinung linke Positionen vertreten, wird vorgeworfen, sie seien rechts, weil sich bestimmte Dinge dann mit der AfD überschneiden.
Da kommen wir noch drauf, auf die Rolle der Medien und der Öffentlichkeit oder der Presse auch. Aber ist das nicht eigentlich die Querfront, die dir vorgeworfen wird? Also wenn du sagst, wir machen eine Friedensdemo, ist ja der erste Vorwurf, ihr seid unterwandert von Rechten und ihr bietet Rechten eine Plattform. Aber ist das, was zum Beispiel die Grünen gerade machen, nicht die wahre Querfront? Gemeinsame Sache zu machen mit der Waffenlobby, mit Staaten wie Arabien Geschäfte abzuschließen, um Energiekrisen zu lösen, also über seine eigenen Grundsätze so weit zu springen aus Pragmatismus heraus, dass man ja auch nichts mehr von dem hält, was man mal versprochen hat. Also eklatant, gerade bei den Grünen ist ja im Augenblick, dass sie vor der Wahl eigentlich das Gegenteil von dem gesagt haben, was sie jetzt tun.
Die haben ja auch zum Beispiel noch in ihrem Wahlprogramm im letzten noch gehabt, dass man in ein Kriegsgebiet keine Waffen liefert. Ja. Also das war ein traditionell linker Grundsatz, dass man Kriege nicht mit Waffen beendet. Das ist ja eigentlich auch logisch.
Aber wie geht man dann damit um, dass gerade diejenigen, die sich am widersprüchlichsten verhalten, einem Dinge vorwerfen, die gar nicht nachweisbar sind? Also sie werfen dir ja das vor, was sie selbst tun.
Ja, ja. Also ich meine auch in anderer Hinsicht. Ich meine, die haben zum Beispiel überhaupt kein Problem mit einem Botschafter wie Herrn Melnyk, also engste freundschaftliche Beziehungen zu pflegen. Ich meine, Melnyk ist ein Verehrer des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera.
Der aber beteiligt war am massenfachen Mord an Juden. Ja, ja. Und er wird von Leuten in Schutz genommen, die selbst Juden sind, wie zum Beispiel Henrik M. Broder, wie ich gestern gesehen habe. Also nicht nicht Bandera, aber Melnyk.
Ja, ja, Melnyk. Also, und ich meine, und da haben sie gar keinen, ich meine, das ist eine echte Querfront, wenn einer ein Nazi-Verehrer ist. Also, das ist wirklich erschreckend. Aber das zeigt, dass einfach die öffentliche Debatte alle Relationen und jeden Kompass verloren hat.
So, da sind wir jetzt. Warum ist das so? Warum ist die öffentliche Debatte im Moment, so empfinde ich es jedenfalls, so eingleisig? Warum wird alles, was neben der Spur ist, verunglimpft, bedroht, sanktioniert, ausgegrenzt? Warum ist das in einer Demokratie nicht möglich, zu sagen, okay, diese Frau ist anderer Meinung als wir, aber diese Meinung darf gelten, sie darf Platz haben und sie muss gehört werden. Warum ist das im Moment so schwer?
Man könnte natürlich brutal sagen, weil einige sich im Krieg befinden. Also ein Land, das sich im Krieg befindet, ist nie demokratisch. Und Frau Baerbock ist ja der Meinung offenbar, wir führen Krieg gegen Russland, hat sie zumindest selber gesagt. Aber ich will es jetzt gar nicht auf die witzige Schiene bringen. Es ist ja tatsächlich so. Ich meine, der Ukraine-Krieg ist ein Stellvertreterkrieg, völlig eindeutig. Also ich meine, warum liefern wir in diesem Ausmaß Waffen? Es gibt so viele Kriege auf dieser Welt, wo sich der Westen nicht engagiert und die ihm ziemlich egal sind. So, und da, was ich auch nicht, also die richtige Lösung finde, ich sage jetzt nicht, dass wir uns nicht um Kriege kümmern, wir sollten versuchen, sie zu beenden. Aber das ist ein Krieg, wo man also mit Milliardensummen, ich meine, das ist ja irre, was wir da also an Waffenlieferungen inzwischen verantworten. Die USA vor allem, aber auch Deutschland, auch Europa. Und natürlich ist es ein Stellvertreterkrieg. Und wir sind in diesen Krieg inzwischen so tief involviert, dass man auch natürlich das, was man früher Heimatfront nannte, also die öffentliche Meinung im eigenen Land, da soll am besten keine Gegenposition sein. Und deswegen haben wir auch damals bei der Friedensdemo und bei dem Manifest einen solchen Gegenwind gehabt. Also ich meine, ich habe schon
ja, bis zur Wut. Also es ist ja das, was euch entgegenschlägt, ist ja nicht nur Gegenwind, sondern das ist Wut und massive Hass. Verunglimpfung. Ja, ja. Und es sind Behauptungen, die einfach ja erstmal unwahr sind und nicht nachweisbar, aber die auch dazu gedacht sind, euch zu schaden. Also es ist so, dass Leute...
Ja, uns zu diskreditieren. Ja. Also man möchte jeden, der irgendwie für eine diplomatische Lösung wirbt, als Agenten Moskaus abqualifizieren, wobei man noch nicht mal...
Und als potenzielle Kollaborateurin der Nazis. Auch noch dazu. Also ihr seid Agentin Moskaus, aber ihr duldet unter euch auch Nazis. Also ihr seid Hinsicht unterwandert.
Na gut, das ist sowieso ein alter Trick. Der ist jetzt tatsächlich auch nicht erst jetzt erfunden worden, dass man Demonstrationen dadurch diskreditiert, dass man irgendeinen Rechten auf dem Platz findet und dann sagt, die ganze Demo ist rechts. Also das hatten wir auch schon zu Corona-Zeiten. Und am Ende führt es dazu, dass tatsächlich Rechte oft dann diese Bewegung übernehmen. Weil man, wenn man natürlich den Leuten oft genug sagt, das ist eine rechte Bewegung, dann haben sie irgendwann auch kein Problem damit, dass die Rechten dann die Organisatoren werden. Das ist also eine ganz perfide Strategie.
Wäre es dann nicht klüger zu sagen, es ist egal?
Naja, es ist egal. Egal kann es mir nicht sein. Ich meine, wenn man mich als rechtsoffen diffamiert, dann ist das ja eine Diffamierung. Also ich habe ja vorhin gesagt, was ich unter rechts und links verstehe. Also ich will mit rechts nichts zu tun haben.
Gut, aber was hast du dabei zu verlieren, dass es jemand behauptet? Du beweist es ja nicht. Dein gesamtes Sprechen.
Naja, man diskreditiert. Also es gibt natürlich viele Menschen, die nicht zu einer Kundgebung gehen wollen, wo man ihnen im Vorfeld erzählt, Rechte mobilisieren. Also hat man ja auch bei uns, man hat ja so getan, als würden massenhaft, teilweise vielleicht sogar richtig Nazi-Kameradschaften da auflaufen, was ja völlig absurd war.
Und die Zahlen der Demonstranten sind runtergerechnet worden.
Das hat man sowieso.
Und die Zahlen der Rechten sind hochgerechnet worden, was ja auch Propaganda war.
Ja, na gut, die Zahlen der Rechten konnten sie so richtig nicht hochrechnen. Also 9 Rechtsradikale wurden gesichtet unter 50.000, okay. Aber was einem vor allem nicht egal sein kann, ist eben diese Kampagne, die sie fahren, weil die wird ja deshalb gemacht, um Leute abzuhalten, dahin zu kommen. Also als wir unsere Kundgebung organisiert haben, lief ja in vollen Rohren die Kampagne, da haben leider auch Teile der Linken mitgemacht, hier würden massenhaft rechte Kameradschaften mobilisieren zu dieser Kundgebung. Und man hatte im Vorfeld ja fast das Gefühl, um Gottes Willen, da sind wahrscheinlich fast nur AfDler und Nazis und ich weiß nicht was. Und natürlich hatte das ein Ziel, Leute davon abzuhalten, normale, vernünftige Leute davon abzuhalten, zu der Kundgebung zu gehen. Weil klar, also ich würde ja auch mir überlegen, ob ich zu einer Kundgebung gehe, wenn es stimmen würde, wo massenhaft mit Auflauf von Nazis zu rechnen ist. So, das war natürlich alles.
Ich würde dann erst recht hingehen.
Also das wäre naja, aber doch nicht. Ja, um sich daran zu beteiligen,
mit lauter Nazis. Sich dem entgegenzustellen. Also ich habe lange aus meinem Kampf gelesen. Ich kenne das Problem. Und man hat mir am Anfang vorgeworfen, ich wäre Handlanger der Nazis. Übrigens kam das oft von links. Am Ende hat man mich benutzt gegen Nazis. Und ganz am Ende war ich alleine mit den Nazis, weil es keinen mehr interessiert hat. Und meine Lektion war, besser mit denen sprechen und zu sehen, wer es ist, als sie unsichtbar zu wähnen und gar nicht zu wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Also ich habe da keine Berührungsängste gehabt, weil mir immer klar war, meine Haltung ist deutlich sichtbar. Und wenn Nazis sich das bieten lassen, von mir sich irgendwas erzählen zu lassen, ist es doch das Beste, was mir passieren kann. Meine Referenzen sind eindeutig.
Ja, ich glaube trotzdem, dass es Leute abschreckt. Also wenn es so gestimmt hätte, es war ja eine Legende. Es stimmte ja überhaupt nicht. Ich meine, wie gesagt, da sind ja Journalisten über den Platz gelaufen und haben also bei dieser riesigen Demo mit 50.000 Leuten 9 Rechtsradikale gefunden. Die haben sie dann auch namentlich erwähnt. Also okay. Und dann, aber im Vorfeld war das schon etwas, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe. Zum Glück war es ja nicht. Ich meine, die Leute sind ja auch trotzdem gekommen, weil sie das durchschaut haben. Aber der Sinn dieser Kampagne war, ein Stockzeichen zu setzen. Um Gottes Willen, geht da nicht hin. Ihr seid da ein ganz übler Gesellschaft. Und also das ist schon nicht so, also so ganz abtun kann man das nicht. Aber es ist eigentlich ein Angriff auf die Demonstrationsfreiheit. Ja. Weil man kann keine Kundgebung organisieren und eine Gesinnungsprüfung machen, wer auf dem Platz darf. Das geht überhaupt nicht.
Das kann man nicht. Aber wie gehst du damit um, dass gerade die politisch Linke und viele intellektuelle Künstler besonders extrem darauf reagiert haben? Also wir erleben ja zum Beispiel, dass Kolumnisten im Spiegel, ich nenne sie jetzt mal nicht namentlich, wirklich flächendeckend einen Teil der Bevölkerung als Lumpenpazifisten bezeichnet, also auch die Terminologie, eine Nazi-Terminologie verwendet, um sie zu verunglimpfen und ihrem eigenen Anliegen Nachdruck zu verleihen, welches noch nicht mal ein gutes Anliegen ist. Also
ja, eben, die sind einfach Teil dieser Waffenfront geworden.
Ja, ja.
Also und dafür.
Also ist das nicht eine viel schlimmere Situation, von in Anführungsstrichen den eigenen Leuten so angegriffen zu werden, als es mit einem ganz klar identifizierbaren Gegner zu tun zu haben?
Ja, weil das auch viel mehr verwirrt. Also wie ich habe ja vorhin gesagt, so 70er, 80er Jahre, Kalter Krieg. So, da gab es dann einen, der hieß wohl Löwenthal, das war eben so der richtige kalte Krieger. Und da war aber auch klar, wenn der einen angegriffen hat, war das bei einem anderen Teil des politischen Spektrums fast schon so eine Ehrenerklärung. Also der musste einen angreifen, wenn man links und vernünftig war. Und genauso gab es eben auch Medien, die gegen diese Argumentation dagegen gehalten haben. Ich glaube, der Spiegel damals schon noch sehr massiv
wurde. Der Spiegel wurde. Damals, okay.
Ja, naja, oder Frankfurter Rundschau oder so. Also es gab ja damals doch Medien, die dann eher als links galten und auch vielleicht wirklich in bestimmten Punkten eben auch doch auch ein bisschen links waren. Und heute hat sich das völlig verkehrt, ins Gegenteil.
Was ist die Lust der Linken am Krieg? Woher kommt die?
Ja, das frage ich mich, seit dieser Krieg tobt. Also das ist wirklich.
Aber das ist ja 2014 nicht so gewesen. Da waren ja nicht Linke auf der Straße oder haben Kolumnen geschrieben und gesagt, wir müssen den Maidan unterstützen und wir müssen Waffen liefern.
Na, die Grünen teilweise schon. Also die Grünen hatten schon immer, also die haben ja diese Denkfabrik zum Beispiel, Zentrum Liberale Moderne, wird von der Bundesregierung reichlich finanziert. Die haben schon lange diese völlig transatlantische Position, also natürlich Maidan unterstützen, natürlich Augen schließen, wenn auch in der Ukraine irgendwelche Rechtsextreme oder wirklich auch faschistoide Truppen, Azov-Bataillon unterwegs sind. Aber es gab eben den Gegen. Also es gab zum Beispiel noch eine sehr gute Monitorsendung, kann ich mich erinnern, über den Maidan und über diese rechten, rechtsextremen Kräfte, die sich da breit gemacht haben.
Dieser Effekt der großen, übergreifenden Solidarität, der war ja damals nicht da. Also wir wussten, auf dem Maidan haben die Menschen demonstriert. Wir wussten, es gab unterschiedliche Regierungen, die zum einen aus Moskau eingesetzt wurden, zum Teil aber auch wieder abgezogen sind. Das ist ja lange Zeit gelaufen, in der Peripherie unserer Wahrnehmung.
Ja, es war auch damals im Jahre
2022, nachdem es ja auch eine Vorgeschichte gab, Minsk 1, Minsk 2, auch der Umgang mit Putin gehört zu dieser Vorgeschichte, wirft man den Fokus nur noch auf einen bestimmten Aspekt und sagt, das ist jetzt die Verteidigung der westlichen Werte. Wo waren die westlichen Werte vorher?
Naja, man kann ja sagen, vielleicht waren sie da noch ein bisschen ehrlicher als jetzt. Also ich meine, Merkel, gut, die hat im Nachhinein gesagt, Minsk war ein Betrug und wir wollten nur Zeit gewinnen. Ich glaube aber nicht mal, dass das stimmt. Also ich glaube, das war eine opportunistische Verrenkung, wo sie irgendwie ihre Lebensleistung sich vor dem Mainstream retten wollte. Aber ich glaube nicht, dass das Minsk-Abkommen wirklich dafür gemacht wurde, den Putin über den Tisch zu ziehen, um die Ukraine aufzurüsten und dann den Krieg zu führen. Sondern meines Erachtens war damals deutsche Politik im Unterschied zur amerikanischen, dass man versuchte, diesen Konflikt zu befrieden. Und das Minsker Abkommen war eigentlich ein kluges Abkommen. Also ich fand, der Ansatz war doch völlig richtig. Stärkere Autonomie, weil es natürlich auch große Unterschiede gibt, auch kulturell in der Prägung zwischen dem russischsprachigen Teil der Ukraine und dem eher westlich orientierten. Also Autonomie, nicht im Sinne von Abspaltung, aber doch von einem größeren Föderalismus, eigene Rechte und so weiter. Und das ist halt nie umgesetzt
worden. Warum hat man die Ukraine hingehalten? Warum ist sie nicht 2016 EU-Mitglied geworden oder hat eine Anwärterschaft auf eine NATO-Mitgliedschaft
bekommen? Aus guten Gründen. Also damals hatten ja, also die NATO-Mitgliedschaft, das war ja George W. Bush, der das 2008 wollte. Da haben Deutschland und Frankreich das Veto eingelegt und hatten Recht damit, weil natürlich war das war immer für die Russen die rote Linie. Also das ist so, wie wenn Russland oder China Mexiko in einem Militärbündnis aufnehmen würden, das an diese Länder angedockt ist. Die USA würden sofort intervenieren.
War es nur das oder hat die EU damals nicht auch damit argumentiert, dass sie gesagt hat, die Ukraine wäre das größte Land der EU und das können wir nicht tragen, das wollen wir nicht finanzieren?
Na, EU ist was anderes noch. Also das war jetzt bezogen auf die NATO.
Jetzt
bezogen
haben wir die
auf
NATO,
die NATO war das, die EU-Mitgliedschaft war völlig absurd, das ist ein korruptes
Land. Ist sie immer noch nicht. Also sie ist nicht EU-Mitglied.
Ja, aber sie gehören da auch nicht rein. Also in der jetzigen Aufstellung oder auch so, wie sie vor dem Krieg waren, ich meine, es gibt ja vom Europäischen Rechnungshof da relativ klare Statements. Das Land war viel zu korrupt. Ich meine, das ist ein von Oligarchen beherrschtes System, wo Rechtsstaatlichkeit ziemlich stark ausgeklammert war, wo Minderheiten unterdrückt wurden.
Und selbst Zelensky hat ja Geld bekommen aus
dubiosen
Quellen.
Na klar, und hat das ja dann irgendwie in Steueroasen versteckt, was man auch weiß. Da gab ja diese Pandora Papers. Mhm. Und er hat, was aber noch schlimmer ist, er hat Oppositionelle verfolgt, er hat Fernsehsender verboten, es sind Leute verschwunden.
Jetzt zum Beispiel wurden gerade russische Ortsnamen verboten.
Ja, jetzt im Krieg ist ganz schlimm, aber das war vor dem Krieg.
Jetzt kommt der Punkt, der bei Markus Lanz käme, nämlich, was ist mit Butscha? Was ist mit dem systematischen Mord an ukrainischen Frauen, den Vergewaltigungen, den Massenvergewaltigungen, den Kindern, die dort misshandelt werden? Wie argumentierst du da? Also ist das Teil einer Kriegspropaganda, die vielleicht sogar nicht nachgewiesen ist? Sind das Bilder, die unsere Denke bestimmen? Oder sagst du, ja, das ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Teil dieses Krieges? Und warum sprechen wir nicht darüber mehr als über all das andere, worüber wir gerade sprechen?
Na, ich fürchte, es ist Teil der Kriegsrealität, weil Kriege sind immer barbarisch, Kriege sind immer mit furchtbaren Verbrechen verbunden.
Aber das relativiert es. Das macht es nicht besser und auch nicht schlechter, sondern das relativiert es.
Ja, ich meine, ich kann ja nicht die einzelnen Verbrechen beurteilen, weil ich war nicht vor Ort. Und es gab auch bisher keine analytischen, es gab bisher keine unabhängigen Beobachter. Aber ich gehe davon aus, wenn ein furchtbarer Krieg tobt, dann werden dort furchtbare Gewaltakte gegenüber der Zivilbevölkerung.
Dann werden in der Regel. Dass diese Bilder nicht echt sind? Also wir haben jetzt Bilder von einer Köpfung zum Beispiel gesehen. Kann das sein, dass das nicht echt ist? Glaubst du das?
Ja, heutzutage ist das alles möglich. Und ich glaube, ich meine, dass im Krieg das erste Opfer jedes Krieges ist die Wahrheit. Beide Seiten lügen. Aber um nochmal auch zu sagen, natürlich ist auch dieser Umstand, dass die USA dort eine Regierung installiert haben, dass sie auch die russische Bevölkerung unterdrückt haben, ist keine Rechtfertigung für diesen Einmarsch gewesen. Also diesen Einmarsch, das ist für mich ein Verbrechen. Und dieser Krieg ist ein Verbrechen. Auch wenn er eine Vorgeschichte hat, also das, was ich nur sage, ist, wenn man Putin dämonisiert und so tut, als ob der Westen nichts mit dem Krieg zu tun hat, dann lügt man. Der Westen hat eine Mitverantwortung.
Ganz sicher, aber wie gehen wir, ich möchte auf einen anderen Punkt, wie gehen wir damit um, dass die Dinge nicht mehr zuzuordnen sind? Also wo liegt ein regulativ, ein Maßstab für das, was wir glauben können. Natürlich ist das eine die Geschichte. Also wir können es herleiten und sagen, das ist alles nicht gestern passiert, sondern es gibt
ein... Man hätte den Krieg verhindern können und müssen. Man hätte ihn wahrscheinlich auch im Frühjahr...
Wie hätte man das tun können?
Ja, indem man auf diese Provokation mit der NATO-Mitgliedschaft verzichtet. Also ich bin überzeugt, der Hauptkriegsgrund ist gar nicht so sehr das, was im Donbass passiert ist, auch wenn das schlimm war für die Bevölkerung dort. Sondern der Hauptkriegsgrund, das haben die Russen eigentlich immer deutlich gesagt, war, dass sie zusehen mussten, wie die USA die Ukraine immer mehr in ihren militärischen Vorposten verwandeln. Also vor dem Krieg waren 4.000 NATO-Soldaten in der Ukraine stationiert. Die haben immer wieder gemeinsame Manöver gemacht. Sie haben sehr, sehr deutlich immer wieder ein Abkommen demonstriert, die Ukraine soll in die NATO.
Sie haben ukrainische Soldaten ausgebildet, sie haben sogar ukrainischen Soldaten amerikanische Orden verliehen.
Also sie haben wirklich demonstriert, wir sind jetzt in der Ukraine. Und sie haben die Ukraine, glaube ich, auch in der falschen Sicherheit gewiegt. Also ich würde denken, das war so, dass sie sie verteidigen würden, wenn sie angegriffen wird.
Lass uns von da ein bisschen mehr auf die Medien schauen. Die Medien spielen eine wichtige Rolle. Du hast gesagt, wir sind im Krieg. Im Krieg gibt es keine Wahrheit. Die ist sehr, sehr subjektiv und ist Propaganda letztendlich.
Also zumindest agieren sie so, als wären wir im Krieg. Wir sind doch nicht richtig, zum Glück.
Naja, laut Außenministerin sind wir im Krieg.
Ja, ja.
Nehmen wir es mal ernst, was sie sagt. Wie kommt das? Also woher hat die Presse diese Macht? Oder woher haben die Medien mittlerweile diese Macht, das einfach zu bestimmen? Wir kommen jetzt mal ein bisschen auf Corona, weil du hast dich öffentlich dazu bekannt, dich nicht impfen zu lassen. Jetzt ein Jahr, nachdem wir noch 2G+ hatten, spricht eigentlich niemand mehr darüber. Und was dort passiert ist, ist ja, dass mit massivem Einfluss der Medien sich eine Gesellschaft verändert hat, in zwei Teile gespalten wurde und der Gesetzgeber sogar sich das Recht genommen hat, dadurch, dass er sogar ignoriert hat, welche Prozedere er gehen müsste, um Gesetze zu ändern, einfach Dinge zu tun, die nicht abgesprochen war. Also die Änderung des Gesundheitsgesetz? Nein, das hat einen anderen Namen.
Infektionsschutzgesetz
im September des letzten Jahres. Die ist ja einfach so unter der Hand erfolgt.
Vieles ist
Es gab parlamentarische Hürden, die nicht genommen wurden und die massive Auswirkungen auf die Menschen hatten. Woher kommt das? Und spielen die Medien dabei eine Rolle? Also die Hysterie zum Beispiel, die existierte und dazu geführt hat, dass sogar sehr viele Intellektuelle gesagt haben, sperrt euch alle zu Hause aus, geht nicht raus, stay at home. Woher kommt das? Also ist das eine Dynamik, die in der Bevölkerung da ist, die man einfach nur antriggern muss? Oder ist das eine Kraft, die tatsächlich in den Händen von bestimmten Konsortien liegt, die wissen, was sie damit erreichen können?
Ja, es ist ja bei Corona inzwischen auch öffentlich geworden, dass es am Anfang tatsächlich eine bewusste Strategie auch der Regierung war, die Bevölkerung in Angst zu versetzen und das auch medial zu unterstützen. Also ich gebe ja zu, ganz am Anfang hatte ich auch Angst.
Ich auch, ja.
Also ich meine, als das Virus völlig neu war und dann kriegten wir die Bilder aus Bergamo und man konnte es ganz am Anfang wirklich nicht einschätzen.
Die ja auch nicht echt waren, ne? Im Nachhinein.
So sieht's wohl aus. Mhm. Ich meine, trotzdem sind Menschen gestorben an Corona und diese ersten Varianten waren schon auch tückisch. Aber ich werfe niemanden vor, dass er im Frühjahr 2020 auch unter den Politikern erstmal nicht wusste, was mache ich jetzt. Und da vielleicht auf Nummer sicher geht. Aber das hat sich dann verselbstständigt. Und schon im Herbst und dann erst recht ein Jahr später wusste man wohl doch einzuschätzen, ja, das Virus ist nicht ungefährlich und ja, ältere Menschen waren bedroht. Aber ich meine, es gibt natürlich viele gefährliche Viren. Also jede schlimme Grippewelle rafft leider auch ältere Menschen dahin. Also das ist nicht schön. Ich finde das auch. Aber es ist eben, sag mal, es ist keine Pest gewesen. Oder es ist keine, also es war, oder es war auch nicht die Vogelgrippe. Also es hatte nicht also ich möchte gar nicht ausmalen, was geworden wäre, wenn das sowas gewesen wäre. Es war so, dass es doch in einer anderen Dimension spielt. Und man hat ganz bewusst so viel Angst erzeugt, dass dann tatsächlich Mehrheiten gesagt haben, um Gottes Willen, wir müssen jetzt alles dicht machen.
Wer war Mann?
Ja, das waren die Medien.
Ja.
Es waren die Politiker und es waren die Medien.
In Tateinheit.
Also beides. Also beide haben, und vielleicht teilweise naiv, aber teilweise auch sehr bewusst. Also ich kann mich wirklich erinnern, auch an diese Kampagne dann gegen die Ungeimpften.
Ja.
Also das war ja erschreckend, wie hier eine Minderheit, das war eine Minderheit, öffentlich an den Pranger gestellt wurde. Also man hätte eigentlich gedacht, sowas ist in einer aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr möglich. Also die haben ja wirklich suggeriert, dass wir überhaupt noch ein Problem haben in Deutschland. Dafür sind die Ungeimpften verantwortlich. Und der ganze Hass, die ganze aus Angst geborene Wut und Verunsicherung und Hysterie richtete sich dann gegen die Ungeimpften. Das war eine Kampagne. Also ich meine, das ist ja wirklich der Klassiker, wenn man eine Minderheit hinstellt und sagt, so alle eure Probleme, die sind schuld. Ja. Und genau das hat man damals gemacht.
Ist also, das war
unglaublich.
Also wir haben eben über die Querfront gesprochen. Ist es dann nicht erschreckend, wenn man heute feststellt, dass doch vieles von dem, was auch damals auf Querdenker-Demos gesagt wurde, von den angeblichen Schwurblern, tatsächlich wahr geworden ist? Also dass zum Beispiel die Wahrheit über die Impfschäden und Nebenwirkungen ja lange zurückgehalten wurde oder sogar verfälscht wurde.
Bis heute nicht.
Lauterbach hat bis zuletzt gesagt, die Impfung ist sicher. Prominente haben Werbung dafür gemacht, zum Teil sogar bezahlt von der Regierung. Ist das nicht erschreckend? Und um jetzt nochmal eine Verbindung zu den anderen Themen zu kriegen, haben wir überhaupt noch irgendeine Sicherheit? Also gibt es überhaupt noch irgendetwas, was uns umgibt, woran wir uns festhalten können und sagen können, okay, das ist wahr, alles andere könnte auch unwahr sein. Leben wir schon in so einer Art virtuellen Realität?
Also ich hoffe schon, dass man Dinge auch immer noch einschätzen kann. Also ich glaube zum Beispiel, dass es wahr ist, dass für diesen Krieg nicht nur Putin, sondern auch der Westen Verantwortung trägt. Dafür gibt es einfach eine ganze Reihe von Anhaltspunkten. Das kann man begründen und das kann man verstehen. Und ich glaube auch, dass es wahr ist.
Das war dir jetzt zu verrückt, was ich gesagt habe. Ne?
Nein, aber es ist ja, aber zum Beispiel Corona oder überhaupt die ganze Frage Gesundheit, da wird's immer vager. Wir haben eine solche Macht von Lobbys, eine solche Macht großer Unternehmen, Studien zu bezahlen und Studien zu gestalten und damit uns Ergebnisse zu suggerieren über Medikamente, das muss ja nicht nur die Corona-Impfung sein, die völlig verfälscht
werden. Ja, und darauf will ich hinaus.
Und das ist tatsächlich ein echtes Problem, weil ich meine, ich will jetzt ja auch nicht am gesamten medizinischen Fortschritt zweifeln. Also es werden ja auch immer wieder gute Dinge entdeckt und die helfen uns auch. Und ich würde aus gesundheitlichen Gründen wirklich nicht gerne im 18. Jahrhundert leben. Also da sind die Leute
an vielen gestorben.
Nein, aber es ist wirklich so, man ist verunsichert. Viele Dinge ganz schwer einschätzen.
Was ich meine, ist was anderes. Und deswegen habe ich es auch so ein bisschen überspitzt formuliert. Du als Mensch, der Hintergründe erlebt, du sitzt im Bundestag, du siehst ja auch Dinge, die andere Leute nicht sehen. Du siehst, wer in der Pause miteinander redet, du siehst, wer mit wem klüngelt, du siehst vielleicht auch manchmal
Dinge. Nee, das sieht man nicht so, aber man kommt
du siehst wahrscheinlich auch oft überraschende Dinge oder Dinge, die dich vielleicht sogar ein bisschen, die ernüchternd sein können. Ich kenne das aus meiner Branche. Ich kenne die Medienrealität. Ich weiß, dass vieles von dem, was ich sage, was on-air dann später gesendet wird, zerstückelt ist. Weil Redakteure, Redakteurinnen, weil Sender ein Interesse daran haben, ganz bestimmte Dinge zu senden und mich auch zu instrumentalisieren. So ist es in vielen anderen Dingen auch. Wir haben jetzt über die Pharmaindustrie gesprochen, über Lobbyismus. Also wie oft kommt es vor, dass irgendwelche Politiker sich mit Lobbyisten treffen und dort Querinteressen entstehen, die der normalen Bevölkerung gar nicht ersichtlich sind. Deswegen habe ich das zwar überspitzt formuliert, aber ich wiederhole es nochmal. Ist das dann, was wir wahrnehmen und was wir auch annehmen als Realität und was zum Ursprung für unser Handeln wird, überhaupt noch verifizierbar? Also brauchen wir jetzt, um jetzt kommen wir auf deine Partei zu sprechen, brauchen wir nicht wieder ein Korrektiv, ein Regulativ, ein Korrektiv, was sagt, das ist etwas, woran ihr euch orientieren könnt, weil wir sind A, nicht bestechlich und zweitens könnt ihr an unseren Referenzen messen, wofür wir stehen und nicht an den Behauptungen der anderen.
Ja, die anderen werden das natürlich sofort in Frage stellen. Also das ist
klar, ein Kampf, politischer
aber
Kampf.
Es ist schon richtig, es wäre gut und sehr wünschenswert, wenn es in dieser politischen Landschaft eine Kraft gäbe, die halt diese vielen Menschen vertritt, die sich von allen anderen aus gutem Grund nicht mehr vertreten fühlen, weil sie einfach vergessen sind, weil sie einfach mit ihren Ansichten da auch keine Chance haben. Ich meine, zum Glück gibt es ja viele Menschen. Es gab damals bei Corona immerhin doch eine ganze Reihe von Menschen, die das hinterfragt haben.
Aber
es gibt
bei
jetzt
Kraft,
bei dem Krieg
bleiben wir bei
viele
der Kraft,
Menschen.
Ist das die Partei, die du gründen willst?
Also ich wünsche mir, dass es so eine Partei gibt. Es ist aber tatsächlich in der ganzen Konstellation...
Sei diplomatisch, sag, ist es die Partei, die du gründen willst? Hast du konkret eine Idee? Also denkst du ja?
Ja, man soll halt nicht immer über Parteien reden, die es noch nicht gibt. Wenn man irgendwann soweit ist, dann macht man
ja
das.
Oder
und
nein,
vorher sollte man nicht
sagen,
immer
Frau
wieder irgendwas ankündigen. Da bin ich jetzt wirklich auch mal diplomatisch.
Aber es ist vorstellbar.
Also, ich meine, die Linke hatte mal eine wirklich wichtige Sätze, Rolle.
Ich meine, anfangen sind gar nicht gut. Sag, ist es
vorstellbar? War aber wirklich so. Ich meine, als die Linke entstanden ist, da war auch eine Lücke. Die SPD war mit ihrer Agenda 2010 komplett ins neoliberale Lager übergegangen. Sie hat mit dem Jugoslawienkrieg den ersten völkerrechtswidrigen Krieg mitgetragen. Und das heißt, es gab eine große Leerstelle für all diejenigen, die sich Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit wünschen und Frieden. So, und dann ist die Linke entstanden.
Und sie hat diese Stelle besetzt. Leerstelle füllen?
Da die Linke sie nicht mehr füllt, muss sie irgendwann wahrscheinlich durch eine neue Partei gefüllt werden.
Wer könnte in so einer Partei sein? Also was wäre die Idee? Also wäre es ein Zusammenschluss von im Stich gelassenen Linken oder wäre es eher eine übergreifende Organisation auch für Menschen, die sich vielleicht vorher für rechts gehalten haben?
Na, es ist ja heutzutage leider so, dass die meisten
oder als Menschen rechts denunziert wurden,
sich nicht mehr in diesem Rechts-Links-Spektrum verorten, weil das so durcheinander geraten ist. Also, dass man eigentlich, also ich kenne viele, die der Meinung sind, ja, sie sind na vielleicht nicht rechts, aber doch eher auf keinen Fall links. Also sie lehnen sogar links ab, obwohl sie komplett linke Ansichten haben. Sie sind für Friedensverhandlungen, sie sind für mehr Gerechtigkeit, sie sind auch zum Beispiel dafür, dass Gesundheit und Pflege nicht von irgendwelchen renditehungrigen Unternehmen angeboten werden, sondern dass der Staat das macht. Also eigentlich sind das Leute, die haben Ansichten, die ich als links ansehen würde, aber sie hassen sogar das Linke.
Welches Wort würdest du dann zentral im Namen der Partei haben? Ein Wort.
Ein Wort kann man nicht.
Also welches, ich glaube, Wort würde die zentral Themen, deine Idee vertreten?
Es gibt eigentlich drei Worte. Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit. Also das sind eigentlich die wichtigen Themen.
Gut, danke für das Gespräch.
Gerne.